Ich habe mir sonst auch überlegt, Marius, ich bin jetzt ganz lange still, einfach so, und du machst so zwei Dinge und ich komme dann so in der 89. Minute rein und mach noch drei. Wie wird dir das gefallen?
Klingt fair.
Und dann lass mal loslegen.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Es ist schon die fünfte Ausgabe in der laufenden Serie A-Saison, die wir für euch hier fast immer montags parat haben, muss man sagen. Ich grüße Marius in Hamburg, moin.
Grüße nach München, moin.
Und ich grüße euch natürlich auch ganz recht herzlich. Es waren nicht alle Spiele so torreich wie noch am vergangenen Wochenende. Aber bei einigen hat es doch schon ganz schön geknallt. Und, weißt du, was ich auch mal sagen wollte? Wir nähern uns mit hoher Geschwindigkeit der 100.
Oha, krass.
Da müssen wir uns noch was überlegen.
Wie lange haben wir denn noch Zeit zum Überlegen?
Ich glaube so, ja, irgendwas mit 10, 11, 12 Folgen oder so. Irgendwas Ende der 80 sind wir gerade, habe ich letztens gesehen. Ich habe das ja nicht durchnummeriert, aber bei Apple Podcasts, glaube ich, wird das immer so durchnummeriert. Mhm. Ja. Genau, also, aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt haben wir uns erstmal überlegt, Ehre wem Ehre gebührt. Ich weiß gar nicht, ob wir den Tabellentipp anpassen müssen, aber wir starten rein mit der SSC aus Napoli, denn die hat ja letzte Woche gekickt, nachdem wir aufgezeichnet hatten, und ist in die Saison gestartet mit einem grandiosen 5:2 Sieg bei Hellas Verona. Da auch schon der neue Quicha Kvaratskhelia getroffen, und jetzt am zweiten Spieltag haben sie genau da weitergemacht. Napoli schlägt Monza mit 4:0. Doppelpack von Quicha. Osimhen getroffen und dann auch noch Kim mit seinem ersten Serie A-Tor. Das läuft, könnte man sagen. Man könnte natürlich jetzt aber auch sagen, es ist ein Hellas, das noch zu sich finden muss, und es ist ein Aufsteiger, der im Maradona zu Gast war. Wie ordnen wir das denn ein?
Auf jeden Fall gehört das zur Wahrheit dazu, dass Hellas, glaube ich, gut, jetzt haben sie gegen Arnautovic 1:1 gespielt, aber vorher ja auch abwehrmäßig so im Pokal und Testspielen auch nicht unbedingt die stabilsten Leistungen gezeigt, und das hat Napoli auf jeden Fall eiskalt ausgenutzt und Monza weiterhin mit der komplett neuen Elf Lehrgeld bezahlt, sag ich mal.
Ja.
Richtig, das sind, um klassische Sportjournalisten-Sprechs zu bedienen. Aber natürlich sind die Leistungen von Napoli gerade auch krass. Also dafür, dass es neue Offensive sind, ist und so weiter, läuft das schon ziemlich aus einem Guss.
Und jetzt mal Gegner unabhängig gesehen, ist auch, also was dann Quicha da am Ball macht, jetzt gerade auch bei den zwei Toren gegen Monza, ist schon lecker, kann man sich schon anschauen.
Ja, ich wollte dich schon fragen, wer ist der beste Spieler der Saison 2022-23 bisher, Kvaratskhelia oder Oliver Burke?
Ja, rein spielerisch gesehen, so Technik, glaube ich, hat Quicha dem Olli ein bisschen was voraus. Ja, muss jetzt vielleicht noch zweimal in der Nachspielzeit treffen.
Ja. Ja, wäre das eigentlich beide Tore. Also guckt euch auf jeden Fall die Highlights jetzt vom Monza-Spiel nochmal an. Das ist schon beim ersten von außerhalb der 16-Meter-Linie reingeschlenzt, und das zweite lässt er, schickt er, was hat der Kommentator gesagt?
Schickt ihn einmal auf den Parkplatz oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Ich glaube, Simon Sterzer war das, liebe Grüße an dieser Stelle. Auch ganz, noch ein Jungblut, aber ein Ein sehr gutes, wie ich finde. Dem höre ich gerne zu. Der hat auch beim ersten, glaube ich, schon gesagt, wie gut ist der denn? Und ja, beim zweiten, ich hatte das tatsächlich nur mir im Real Life angeschaut und wusste dann, dass jetzt das Tor fällt. Und dann zieht er erst so nach innen und dachte ich so, ach komm schon, kommt jetzt noch so einer von außerhalb des Strafraums Insigne schön mit rechts rein. Und dann zieht er ihn ja nochmal so mit der Sohle rüber. Und ja, das war schon gut. Und in Sachen Oli Berg, Ekstase-Level, das hat er auch drauf gehabt. Also da auch dann direkt, ich glaube, das gefällt den Leuten in Napoli auch über die Bande hinweg in die Kurve rein.
Ja, doch. Damit macht man sich beliebt, das glaube ich auch.
Ja. Und jetzt hat Spalletti sogar noch gesagt, dass der noch lange nicht überhaupt, also der hat gemeint, der ist schon gut, aber der hat jetzt noch nicht im Ansatz das gezeigt, was er kann.
Gut, natürlich sagt ein Trainer das, ne, ist ja klar. Ja. Aber glaube ich auch. Also alles, was ich auch vorher schon jetzt gehört hatte, dann ist die russische Liga natürlich auch nicht der absolute Maßstab, aber das deutete sich da wohl auch schon an und ja, muss man der sportlichen Führung von Napoli auch lassen, da die sind ja schon sehr früh da dran gewesen, auch im Winter oder vorher vielleicht sogar schon. Gutes Auge.
Mhm, definitiv.
Gutes Auge.
Ist bei dir gerade ein Düsenchat gestartet? Oder ist das nur der Föhn im Nebenzimmer?
Das ist der Föhn im Nebenzimmer.
Ja, das ist okay. Aber wenn ihr jetzt wisst, dass es der Föhn ist, dann müsst ihr euch keine Sorgen um Marius machen. Nee. Dann lassen wir das einfach laufen. Ich hab so empfindliche Kopfhörer. Nicht empfindliche Ohren, aber empfindliche Kopfhörer. Deswegen, vielleicht hört ihr es gar nicht. Wenn ihr es auch hört, dann ist das das Easter Egg, das wir für euch eingebaut haben. Ja, also...
Das ist, wenn Kvaratskhelia an dir vorbeizieht, dann hört sich das genau so an.
bei Monza, oh ja genau, das wäre natürlich fast noch das Ding gewesen, ne, wenn Andrea Petagna getroffen hätte. Das wurde dann aber relativ eindeutig zurückgenommen, das Tor. Da dachte ich mir auch manchmal, das war so kreisklasse-mäßig. Ich glaube, der hat Rahmani einfach mal mit beiden Händen 2 Meter von sich geschubst, um ihn dann freistehend einzuköpfen. Und ist dir dann auch erstmal, als wäre nichts gewesen, weggelaufen. Wurde dann aber vom VAR kassiert. Da dachte ich mir auch, das hätte gut und gerne auch der Schiedsrichter direkt sehen können.
Ja, doch. Ich meine, versuchen kann man es ja mal so ein bisschen, Körpereinsatz.
Also ansonsten, ja, du hast es gesagt, ne? Also Lehrgeld bezahlt, Monza ist sich da noch irgendwie am Finden, ne? Birindelli fand ich noch ganz okay, Sensi, ehrlicherweise die Dreierkette da auch und Ranocchia jetzt auch noch nicht das, was man von ihm erwartet, wo ich sage, der bringt die Mannschaft dann weiter und stabilisiert die, aber gehört ja auch aus Monzas Sicht zurück zur Wahrheit mit dazu, dass Napoli sich jetzt halt in den ersten 2 Spielen da vorne so ein wenig in den Rausch gespielt hat.
Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wie Spalletti, der hat ja jetzt nochmal 3 neue bekommen. Letzte Woche.
Dombele, Raspadori, Simeone, also deswegen meinte ich auch, also vielleicht muss der Tabellentipp da doch nochmal angepasst werden. Aber wir haben gesagt, wir machen das, bevor die Transfer-Deadline ist und da stehen wir es dazu.
Genau. Ist auch, also über Raspadori und Simeone haben wir ja schon gesprochen. Dombele kann richtig geil werden, kann aber, glaube ich, auch richtig scheiße werden.
Ja.
Also ist, glaube ich, so unter Mourinho bei Tottenham genauso diese beiden Extreme gehabt.
Mhm.
Und so richtig konstant abgeliefert seit, also das letzte Mal, bevor er zu Tottenham gewechselt ist.
Okay, ja gut, das ist ja schon ein Weilchen her, ne? Was war ja dann 2019 war das, oder? Lyon, ja, Am schon. Von Lyon, davor Amiens und um es einmal gesagt zu haben, sehe ich gerade aus der Jugend von En Avant Guingamp. Der Zungenbrecher, weiß gar nicht, wo die jetzt spielen, ob die noch in der Farmers League sind, wobei Bundesliga auch schon fast wieder auf dem Weg dahin, ne? Nun gut. Wir werden dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen schlauer sein nächste Woche, denn Napoli reist zur Fiorentina. Das ist dann definitiv von den ersten dreien der schwerste Gegner, würde ich mal so sagen. Und Monza empfängt Udinese. Mal sehen, wie weit man sich bis dahin hat fangen können und einspielen können, denn ja, Udinese bislang auch noch nicht komplett sich mit Ruhm bekleckert.
Beide mit Fiorentina und Udinese, ich meine, das kann man auch zwischendurch einfach sagen, beide mit Nullnummern am Wochenende.
Genau.
Gegen Salernitana und im Derby gegen Empoli.
Ja, da kommen wir nachher vielleicht noch einmal ganz kurz dazu. Aber oh, wobei ich, wo ich gerade gesagt habe, Udinese hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, möchte ich doch euch einen Hot Take aus der Community mitgeben, der dann auch nochmal Napoli beinhaltet. Michael Bruckner, habt ihr auch schon hier gehört, sagt zum einen, dass Udinese in die Top 10 kommt. Wir haben ja auch gesagt, dass man von denen was erwarten kann. Bis jetzt leider ist es noch nicht erfüllt worden. Und Napoli kann Platz 3 wiederholen. Das ist jetzt, wie gesagt, da hat er erst zwei Spiele Vorsprung. Oder hat zwei Spiele überlegt, um den Take zu machen. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Und im Übrigen hat er auch eine kleine Saisonvorschau gemacht auf seinem Blog calcio-giusto.at, also calcio und dann minus giusto.at. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, da surft doch gerne mal auf der Seite von Michael vorbei. Liebe Grüße. So, genau wie Napoli es nicht geschafft hat, letzte Woche hier aufzutauchen, so ging es auch Juve, deswegen schieben wir das mal auch vorne kurz mit an, weil Juve jetzt auch aktuell vom Wochenende es nicht wieder in diese Folge schafft. Juve ist relativ souverän reingestartet mit einem 3:0 Heimsieg gegen Sassuolo. Di Maria, also die Neuzugänge bei allen Vereinen, bei den meisten zumindest, die funktionieren gleich mal. Di Maria macht das Führungstor und Dusan Vlahovic trifft einmal aus Elfmetern und dann vor der Halbzeit und direkt nach der Halbzeit nochmal Doppelpack. Endstand 3:0.
Und die beiden haben auch direkt, finde ich, relativ gut geklickt.
Ja, das stimmt. Bin sehr gespannt. Finde, da kann man jetzt auch gerade nochmal das zweite Spiel so ein bisschen zu Rate ziehen, bevor wir dann nächste Woche vielleicht auch nochmal ausführlicher über Juve sprechen. Denn heute Abend gucke ich mir die auch ganz genau an. Zusammen mit Christian Bernhard. Um 20:45 kicken die im Marassi bei Sampdoria. Und nach all dem, was wir über Samp erzählt haben, müsste das heute der zweite standesgemäße Saisonsieg für Juventus werden. Mal gucken. Und dann kann ich euch doch bei den beiden auch sagen, dass Sampdoria nächste Woche dann in Salerno spielt. Und
sogenannte Juventus, Pflichtsieg, wenn du die Klasse halten willst, dann
ja,
Gianpaolo.
Ja, auf jeden Fall. Und Juventus spielt dann gegen die Roma. Das ist erstmal ein richtiges Spitzenspiel.
Ich glaube, darüber werden wir reden.
Genau, da werden wir drüber reden. Markus wird uns da besuchen, da werden wir über Trikots reden und über dieses Spiel. Und an der Stelle sei auch erwähnt, falls ihr es nicht auf dem Zettel habt, das dann jetzt auch das letzte Mal, dass die Roma groß auftaucht hier, denn die haben auch jetzt noch ein Montagsspiel. Zu Hause empfangen sie Cremonese und bisschen bitter, eventuell müssen sie nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, denn Kollege Wijnaldum ist so mal vielleicht so 3 Monate raus. Schienbeinbruch, habe ich gelesen.
Ja, im Training, also das ist schon extrem hart. Also wird, glaube ich, im Moment evaluiert, ob eine OP nötig ist. Ja, das ja, ist Pech.
Ja, boah, ich finde Schienbein schon allein, wenn du dich irgendwie mal so irgendeiner Bettkante anstößt mit dem Schienbein, ist das auch richtig Steiß und Schienbein.
Ja.
Finde ich
ja.
Das ganz, ganz schlimm. Ich mag mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn das Schienbein bricht.
Nee, ich auch nicht.
Das wollen wir nicht. Okay, also nächste Woche dann Spitzenspiel. Juve gegen die Roma, das Spitzenspiel an diesem Spieltag endete mit 1:1 unentschieden und fand in Bergamo statt. Atalanta gegen den amtierenden Meister Milan. Malinowski hatte die Bergamaschi in Führung gebracht. Und
mit links aus der Distanz, und das war überraschend, ne?
Ja, genau. Das Einzige, was ein bisschen überrascht hat, kommen wir gleich vielleicht dann noch dazu, dass er überhaupt in der Startelf stand.
Ja, richtig.
Und nach der Pause wurde dann nochmal Milan stärker, hat das 1:1 gemacht, aber alle Beteiligten und dem kann ich mich nur anschließen, sprachen von einem verdienten Unentschieden. Und ich glaube, das ist auch genauso. Also jedes Team hatte mal so seine Hochphasen. Zu Beginn war es Milan aus meiner Sicht. Da müssen sie sich ärgern. Hatten sie eine sehr gute Szene, wo Messias schön in Szene gesetzt wird, wo er eigentlich so, das wäre ein schöner Sarri-Spielzug gewesen, wenn er ihn noch in die Mitte auf Tonali gelegt hätte. Allerdings hat er es dann selbst versucht. Und das war so die beste Phase Milans. Dann wurde Atalanta stärker. Die vor allem durch haben sich generell ein bisschen umgestellt, hat der Gasperini auch gesagt. Er will mehr Stabilität. Sie haben letzte Saison zu viele Tore kassiert. Das ist ihnen gut gelungen. Und sie haben immer wieder durch relativ überlegte Seitenverlagerungen Milan da ein bisschen vor Probleme gestellt, haben da gut die Seiten aufbekommen. Und Malinowski schraubt dann eben einen rein. Zweite Halbzeit, gerade um das Tor rum von Benacer, war Milan gut drin. Da dachte ich eigentlich auch, sie kontrollieren es und sind dann nach dem Ausgleich, gewinnen sie es noch. Aber dann hat Ladea wieder gut eingefangen bekommen, würde ich sagen. Und dann war ganz am Schluss irgendwie überhaupt keine Struktur mehr drin bei beiden Teams. Und dann hat man sich, glaube ich, dann irgendwie auf das 1:1 geeinigt. Tecatellare kam noch rein. Der hat, stimmt, das war noch eine Riesenchance. Der hat einmal schön Tonali freigespielt. War 5 Minuten sofort wieder so, wie schon beim ersten Spiel, wo ich es gesagt hatte, kommt drauf und ist direkt, merkst du ihm an, dass er den Unterschied machen kann. Und so nach 5 Minuten hat ihn aber dann De Roon eingefangen und nicht mehr losgelassen.
Ja, das war dann, ich weiß nicht, ob das vorher schon geplant wurde, ob Gasperini dann so einen Kommentar reingerufen hat, aber das sah auf jeden Fall dann gewollt aus.
Malinowski ist ganz schön gefeiert worden von den Fans. Auch bei der Auswechslung, Standing Ovations. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ihm da nahegelegt, in Bergamo zu bleiben. Seine Frau hatte ja auch gepostet, dass sie gerne in Bergamo bleiben wollen würden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer die treibende Kraft sozusagen auf Trainerstuhl oder auf Sportdirektorenposition ist, die das vielleicht ein bisschen anders sehen und da halt der Verkauf im Raum steht.
Ja, auch, also dann über einen Tausch geredet wird, teilweise zu Marseille mit Cengiz Ünder. Das wird eigentlich vom Ding her ein Spieler, der zu Atalanta passt, aber ja, doch ein, zwei Qualitätsstufen unter Malinowski anzusiedeln ist, würde ich mal so sagen. Und kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also Gasperini hat ja auf der Pressekonferenz vorher noch gesagt, dass das schon in Ordnung ist, wenn Malinowski sich umsieht. Denn ja, man könnte ja auch jemanden gebrauchen, so ungefähr, der mehr als 6 Tore die Saison schießt.
Ja,
und das ist schon ein harte öffentliche Ansage gewesen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den Zeitungen in Italien war, aber in Deutschland wäre das Headline-News für mehrere Tage so ungefähr.
Ja, doch, das wurde, glaube ich, schon so auch so aufgenommen. Und er hat ja dann auch nochmal gesagt, nach dem Spiel, er macht es sehr gut. Und als er kam, glaube ich, war ein kreativer Mittelfeldspieler. Wir mussten ihn da ein bisschen auch irgendwie umschulen, weil Iličić uns so lange gefehlt hat. Und er hat aber halt noch viele Probleme gegen defensiv stehende Teams und ja, ist halt auch wieder Gasperini-Style so ein bisschen, ne? Aber ich finde, man merkt ihm immer doch relativ schnell an, ob er jemanden sympathisch findet oder nicht. Und das finde ich, also, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also, ich fand gestern auf Seiten der Bergamaschi waren definitiv Malinowski und Pašalić die 2 besten. Und ja, also deswegen bin ich da sehr gespannt, was da noch passiert. Und ich glaube, ihm lief es dann halt eben auch nicht so rein, dass da dann noch die Frau sich dazu geäußert hat. Und Malinowski hat jetzt, glaube ich, nur bei Instagram seinen Torjubel gepostet und irgendwie Gottes Plan dazu geschrieben.
Okay. Auch,
ja.
Also, dann, wenn das so ist.
Ich weiß nicht, er meint damit wahrscheinlich nicht Gasperini. Ich bin sein Glaubensbekenntnis, weiß ich nicht genau, aber ja. Ja, so Pioli war zufrieden, hat er gesagt, mit dem Auftritt. Also ich fand es über weite Strecken echt auch gut. Mit Leao ein bisschen unglücklich. Ah, der Vollständigkeit halber hatte Buhr Anfang der zweiten Halbzeit mal großes Glück gehabt, finde ich, dass er nicht mit Rot marschieren muss. Da hat er ihn schon ziemlich voll getroffen, hat er Glück gehabt, dass es so drüber geratscht ist übers Schienbein und er nicht voll durchgezogen hat. Also ich glaube, er wollte ihn auch nicht so treffen, aber da gab es in der Vergangenheit bestimmt schon mal den einen oder anderen VAR, der dann nochmal gesagt hätte, guck's dir an und dann ist auf einmal rot. Theo war wieder gut. Ja, genau, also eine Beobachtung, ich fand das, was ich gelobt habe am ersten Spieltag von Rebic und Diaz, fand ich diesmal nicht so gut. Also die sind auch weitestgehend, gerade Rebic, überhaupt nicht irgendwie ins Spiel reingekommen, haben wenig Bindung gehabt.
Das stimmt. Also das, was dadurch, dass Atalanta auch wesentlich stabiler stand, jetzt als Udinese das im ersten Spiel getan hat, ja, fehlte dann so dieser Moment, wo die beiden ihre Technik und Geschwindigkeit ausspielen können, so richtig.
Ja, und Messias, wie gesagt, einmal finde ich komplett die falsche Entscheidung getroffen, als er selber den Abschluss nimmt und ansonsten oft sich auch festgerannt. Da war Salemakers, als er reingekommen ist, dann doch deutlich stärker und ich würde mich nicht überrascht sehen, wenn Junior Messias seinen Startelf-Posten dann wieder an Alexis Salemakers abgeben wird, demnächst.
Ja, oder an gegebenenfalls auch die Kettelare.
Ja, genau. Ja.
Also ich denke mal, dass die Ansätze, die er jetzt gezeigt hat, gereichen hin zu einer baldigen Startelf-Nominierung, so als Königstransfer.
Ja, definitiv.
Ist ja klar, dass nach dem Udinese-Spiel konnte Pioli die drei nicht wirklich rausnehmen, sondern auch nur fair, ihnen nochmal die Chance zu geben. Und ja, vielleicht ist es dann im nächsten Spiel so, dass dann ein paar neue dann auch von Anfang an ran dürfen.
Ja, da muss man auch nochmal sagen, wurde auch von Marco geschrieben und hat auch Gasperini, heißt er, gesagt, dass es schon erstaunlich ist, wie stark die Bank von Wieland ist.
Ja.
Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Adli noch gar nicht gesehen.
Stimmt.
Und Pobega saß auch draußen.
Ja. Ja, vielleicht also. darf Adli ja nächstes Wochenende auch mal. Würde mich freuen.
Wäre dann ein Heimspiel gegen Bologna. Atalanta reist nach Verona zum Auswärtsspiel bei Hellas. Fliegen wir zum anderen Mailänder-Club, Inter. Diesmal ist es gegen ja, auch wieder ein Team, das mit dem Abstieg zu tun hat, nach unserer Einschätzung. Nee, wir haben Spezia weiter nach oben getippt. Wie auch immer, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich sie doch nicht auf den Tabellenkeller getippt habe, obwohl ich das dann woanders wieder behauptet habe. Also da war ich mir auch auf jeden Fall nicht ganz treu. Aber im Vergleich zum ersten Spieltag, wo dann eben in der Nachspielzeit ein Treffer ran musste, hat Inter jetzt einen sehr, sehr souveränen Auftritt hingelegt. Und Spezia mit 3-0 abgewickelt. Leider kein zweites Tor für meine Lukaku-Wette, auch wenn er einmal die Latte getroffen hat. Hätte ich auch einfach auf sowas wie 30 Scorer-Punkte gehen sollen.
Ja, das wäre noch ein bisschen smarter gewesen vielleicht.
Ja, weil das, was du vorhin über Vlahovic und Di Maria gesagt hast, das muss man schon über Lautaro und Romelu auch sagen. Ne?
Ja, also die kennen sich natürlich auch schon.
Ja, klar. Aber das klickt noch besser als in alten Zeiten, ja, schon fast wieder.
Ja, ja. Hast du den Opta-Fact gesehen?
Nee.
Lukaku hat ja das 1-0 von Lautaro, generell ganz fantastischer Spielzug, auch der Ball von Barella vorher schon.
Ja.
Ja, das hat Lukaku direkt vorbereitet und in seinen letzten 18 Serie A-Spielen hat er 9 Assists gesammelt. und in seinen letzten 63 Premier League Spielen nicht einen einzigen.
War krass, okay.
Also weiß nicht, ob die Trainer, die er da so hatte, ob die ihn einfach nicht einsetzen konnten oder nicht richtig wollten oder was, ja, es ist irgendwie relativ unerklärlich. Aber ja, in der Serie A trifft er, bereitet vor, ist schon wieder voll drin irgendwie.
Ja, da funktioniert's. Ja, Spezia hatte auch irgendwie dem hohen Anlaufen und so nie irgendwas entgegenzusetzen. Der Einzige, nee, der da halbwegs Leistung gezeigt hat, war Trakowski im Tor,
ja,
der es noch ganz gut gemacht hat. Deswegen ist dann auch das 2-0 erst in der 52. Minute gefallen durch Çalhanoğlu. Auch ganz nett. Und dann das Gleiche, was wir gerade über Milan gesagt haben, muss man dann auch über Inter sagen, da kommt dann noch ein Gosens von der Bank, ein Dzeko von der Bank, ein Aslani, ein Gagliardini und ein Correa. Dzeko wird dann freigespielt und bereitet das 3-0 durch Correa vor. Also da auch, ja, schön ins Glück rotiert dann hinten raus im Spiel noch. Und ja, Spezia war da kein einziges Mal nur irgendwie ansatzweise auf der Augenhöhe.
Nee, absolut. Also defensiv teilweise schlimm. Natürlich auch erzwungen von Inter, klar. Aber das ist mehr als ein Klassenunterschied gewesen. Inzaghi nach dem Spiel passenderweise gesagt, er hofft, dass das Inter diese Saison in der Serie A mindestens 100 Tore schießt.
Oh, okay. Wie viele waren es letztes Jahr?
Keine Ahnung.
Okay, recherchieren wir nochmal nach.
Ja.
Inter, das ist dann auch schon wieder, also nächstes Wochenende rappelt's ganz, ganz gewaltig. Das ist dann schon freitags. Inter bei Lazio und Spezia empfängt Sassuolo.
84 waren's.
84, okay. Lazio im Übrigen, jetzt kommen wir zu unserer Schnellfliegrunde. Lazio nur 0-0 bei Torino. Da ist Sergei ab und an seinem Bruder verzweifelt. Denn Vanja hat da den Kasten sauber gehalten, das eine oder andere Mal gut pariert gegen Immobile. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die ganz, ganz große Trauer bei Sarri auslöst, aber wäre schon mehr drin gewesen. Allerdings hat auch Torino ganz gute Chancen gehabt, würde ich deswegen sogar das 0-0 einfach so unterschreiben. Und auf jeden Fall finde ich, von dem, was ich gesehen habe, schon auch gesehen, dass sich da Torino jetzt doch ganz gut schon gefunden hat, recht frühzeitig in der Saison. Und das ein oder andere da funktioniert.
Also ja, ist dann natürlich auch gegen so ein Lazio, das dann auch gerne selbst mitspielt. Da kann Juric dann natürlich seine klassischen, die Stärken seines Systems ausspielen, ne?
Ja, ja.
Ich meine, das hat ja letzte Saison schon wunderbar funktioniert und das trotz der vielen Verluste an Stammspielern ist das dann wahrscheinlich einfacher, das wiederherzustellen, quasi auch mit den neuen Leuten, als dann zu sagen, hey, wir überlegen uns jetzt einen Spielplan, wie wir selbst auch mal irgendwie aktiv werden.
Ja. Schauen wir, wie sie das dann ist. Die sind nämlich nächstes Wochenende dann bei Cremonese. Da muss das dann irgendwie ein bisschen anders angegangen werden, nehme ich an.
Ja.
Von Seiten des Juric-Team Lazio habe ich euch gesagt, da ist dann Spitzenspielzeit gegen Inter. Udinese, Salernitana, nächste Nullnummer, hattest du auch schon kurz angesprochen. Da kann man, wie ich finde, kurz erwähnen, dass Marco Silvestri ein sehr guter Torhüter ist und Neoin Perez ganz schön doof. Hat sich wahrscheinlich die dümmste rote Karte, die ich seit langem gesehen habe, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geholt, weil er irgendwie zu faul war, das taktische Foul durch Trikot ziehen zu begehen und dann einfach seinen Gegenspieler von hinten so in die Beine reingehackt hat. Gar nicht bösartig, aber ist halt dann einfach glatt rot, weil es, also komplett dumm. Und Salernitana hat es dann aber nicht geschafft, daraus mehr Ertrag zu ziehen und trotz irgendwie 17 Torschüssen eben nur ein 0-0. Ich sehe gerade noch, dass Antonio Candreva kurz vor Ende verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, weiß ich aber nicht, was er hat. Wenn es was Schlimmes gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich irgendwo gelesen. Weiß ich nicht. Genau. So, Udinese, wie gesagt, sind noch so richtig schlau wird man nicht raus. Jetzt sind sie dann am nächsten Wochenende auch am Freitag in Monza unterwegs und Salerno, vorhin schon mal kurz angedeutet, empfängt Sampdoria, für beide Mannschaften dann ein sehr, sehr wichtiges Spielchen. Sassuolo gegen Lecce, kann man einfach nur kurz sagen, 1-0, Berardi, geil.
Ja, mega geil.
Ja, also also wie er den trifft mit seinem linken Fuß, das war schon ein ganz, ganz großes Kino. Hat er sich nochmal, ja, und er wird ja da dann jetzt alt werden.
Ja, genau, ich habe mir Rentenvertrag notiert und hat der Woche bis 2027 verlängert und dann auch gesagt, dass er schon mal die Chance gehabt hätte zu wechseln, da das dann sich dagegen entschieden hat, weil er dachte, er ist noch zu jung. Und er hat schon sich umgeguckt in den letzten 3 Jahren. Da wurde dann auch bei einigen Medienhäusern ein bisschen mehr draus gemacht, finde ich, als das Zitat hier gibt. Klar, er sagt, er wollte schon gerne nochmal zu einem Top-Verein wechseln in den letzten 3 Jahren, aber hat halt nie das Richtige gefunden und sich deshalb entschieden, bei der Familie zu bleiben. Mhm. Also daraus dann zu machen, dass das ist ja richtige Vereinstreue, so das weiß nicht, finde ich auch schon eher wack.
Ja, definitiv. Und dann, was ist er jetzt? Jetzt ist er 28. Dann wäre da, ja, dann kann er 2027 auch schon nochmal nach Toronto gehen oder so. Das ist, glaube ich, dann in Ordnung für ein Jährchen.
Ja, wenn,
so.
Wenn dann in 10 Jahren die Karriere beendet oder wenn er das geht, dann kann er da.
Ich habe leider kein MLS-Update. Ich muss dann doch sagen, es tut mir leid für die amerikanische Liga. Ich muss dann doch sagen, wenn wieder woanders Fußball gespielt wird, da reicht es dann doch nicht mal fürs Interesse an den Highlights. Vielleicht fange ich mal ab und an zwischendurch wieder dran, aber.
Ich habe mich eigentlich drauf gefreut, also ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt.
Okay, was meint ihr? Soll ich wieder MLS-Updates mir geben im Podcast? Dann schreibt mir. Ja. Müsst dann gucken, wo ich das noch eingewoben bekomme in die Freizeitplanung. Dann ist es doch jetzt wieder sehr viel Fußball und meistens ist der Fußball dann doch ein bisschen besser als der in der Major League Soccer.
Lecce will sich defensiv nochmal verstärken.
Okay, und zwar?
Da kommt jetzt heute Marin Pongracic vom VfL aus der Autostadt zum Medizincheck und ich glaube, es ist der sportliche Leiter oder der Präsident, nicht so sicher, hat auch bestätigt, dass man Umtiti von Barcelona verpflichten möchte.
Okay.
Also das wäre auf jeden Fall relativ wild, aber auch interessant, ob da dann die Bänder halten. Mhm. So, aber sicherlich rein von der Erfahrung her jemand, der da die Defensive noch ein bisschen weiter stabilisieren könnte.
Okay, ja klar. Auf der Ebene, weil da sonst war es, ja mein Gott, nur 0-1 verloren, aber so richtig viel, was Hoffnung macht, habe ich da sonst auch nicht gesehen. Also Sassuolo hat es schon weitestgehend im Griff gehabt. Ja. Da habe ich dann schon kurz gesagt, dass die nach Spezia fahren und Lecce, da sind wir dann wieder beim Thema wichtigem Spiel, empfängt Empoli. Empoli wiederum, Marius hat es vorhin schon mal kurz gesagt, auch ein torloses 0-0 im Derby gegen die Fiorentina. Da war allerdings ordentlich, klar, war ja auch ein Derby, aber da war ordentlich was drin. Also Empoli selbst hat ordentlich Chancen liegen lassen, muss man sagen. Hinten raus dann, als so etwas mehr als 20 Minuten vor Schluss dann noch Sebastiano Luperto vom Platz geflogen ist, gab es dann natürlich Übergewicht für die Viola. Und dann, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, aber es hat sich dann noch einer in der Nachspielzeit, glaube ich, verletzt. Das bedeutet, Empoli hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon alle Wechselmöglichkeiten erschöpft und hat nur noch zu 9 gekickt. Und da hatte dann die Fiorentina noch einige Abschlüsse, auch nochmal 3 Eckbälle in Folge. Da waren dann auch schon die 10 Minuten Nachspielzeit abgelaufen, die auch wiederum so lang waren, weil sich zwischenzeitlich der Schiedsrichter verletzt hatte und ausgewechselt werden musste.
Jo.
Und naja, dass dann da irgendwie, glaube ich, auch in der 90. plus 11 noch die dritte Ecke oder die, dann die zweite davor und nochmal die dritte ausgeführt werden sollte, nachdem zuvor ein vermeintlichen Foul gespielt wurde an Empoli-Spieler, hat auch noch Paolo Zanetti auf der Bank Empolis die rote Karte gesehen. Also das war doch dann alles, was man für ein Derby braucht. Im Endeffekt 19-4 Schüsse für die Fiorentina, aber nur ein Punkt mit nach Hause genommen.
Herr Lack sagt so ein bisschen, finde ich, am in dieser Situation Unvermögen von Ikone.
Ja.
Also, ja, die Chance, die er hatte, musst du machen. Genauso wie Destro auch auf der anderen Seite. Der zwei, also 100-1000-prozentige. So.
Ja. Ja, also erstaunlich, dass dieses Spiel 0-0 ausgeht. Gerade aber auch Vicario im Tor Empolis hat es gut gemacht. Also Empoli dann zunächst also gegen Lecce und die Fiorentina hat vor dem nächsten Spieltag noch das Rückspiel beim FC Twente in der Europa Conference League Qualifikationsrunde. Da wurde das Hinspiel mit 2-1 gewonnen. Und in der Liga, das hatten wir vorhin auch schon, empfängt man dann Napoli. So, wer mitgezählt hat, der weiß, ein Spiel ist noch übrig. Und auch da gab es ein Unentschieden. Also wie das hatten wir mal am, war das in der Bundesliga am ersten Spieltag? Also jetzt in der Serie A. Es hat die Serie A hinterhergezogen mit sehr vielen Punkteteilungen. Die gab es zwischen Bologna und Hellas. Marco Arnautovic, zweites Tor im zweiten Spiel. Ich habe ihn mir jetzt schon für die Top 11 der Saison aufgeschrieben, bevor die ganzen Österreich-Mafia-Instagram-Dudes wieder uns durchbeleidigen. Das sind wahrscheinlich übrigens alles nur so Zweit- und Fake-Accounts von Martin Harnebeck und seinen Freunden, dem kleinen Huso. Und, ja, nein, also Marco trifft. Es reicht trotzdem nicht für 3 Punkte, weil Thomas Henry noch vor der Pause dann ausgeglichen hat.
Ja, glaube ich, ganz guter Fang, also so als Simeone-Ersatz. Er war letzte Saison bei Venezia schon mehr als solide.
Ja.
Und ja, jetzt auch schon zweites Tor im zweiten Spiel. Da kann, da zumindest damit, mit dieser Transferleistung, kann Steffen, glaube ich, zufrieden sein.
Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, auch manchmal die falschen Spiele gesehen von Venezia, weil ich manchmal auch gedacht habe, so, boah, ist so der französische Andrea Petagna oder vorne so rumgewalzt.
Ja, sie sieht, glaube ich, immer nicht so 100% glücklich aus, aber der Torriecher ist ganz, ganz solide.
Das stimmt. Keinen so guten Tag hatte Riccardo Orsolini. Kurz vor der Pause wurde ihm dann noch ein Tor aberkannt wegen Abseits und 12 Minuten vor Schluss, glaube ich, da hat er einmal das Beinchen zu hoch gemacht und dann noch mit Rot vom Platz gestellt worden. Also ich weiß jetzt nicht, wer mit diesem Punkt besser leben kann. Bologna reist dann auf jeden Fall als nächstes zu Milan, kann man sich mal beweisen, und Hellas empfängt eben Atalanta. Zumindest, glaube ich, für Hellas war es ganz okay, da einen Auswärtspunkt nach den turbulenten letzten Wochen mit Pokal aus und dem 2-5 und den Abgängen und so. Dann doch, wenn ich so sage, glaube ich, kann vielleicht sogar Hellas mit dem Punkt besser leben.
Ja, doch.
Das wäre es von meiner Warte für den Spieltag in der Serie A. Bis dahin, hast du Ergänzungen?
Wie viele Punkte hast du im Tippspiel bisher geholt?
Ich habe noch nicht nachgeschaut. Soll ich das jetzt machen? Ich mache das jetzt schnell einmal. Ich surfe. Ich habe auf jeden Fall, das muss man auch einfach mal sagen, ich habe bis jetzt noch nicht verpasst, irgendwas zu tippen. Das finde ich ist schon mal eine Leistung. Ich sehe, dass hier Flaminio auf jeden Fall stand jetzt gemeinsam mit Defensorin Niklas Spieltagssieger ist, 20 Punkte gemacht. Und oh, ich habe tatsächlich an diesem Spieltag 17 Punkte gemacht.
Nicht schlecht.
Ich habe Atalanta Milan und Bologna Hellas beides mit 1-1 getippt. Und habe dann insgesamt 33 Punkte.
Oh, dann bist du doch ordentlich vor mir. Nach 21 am ersten Spieltag bin ich jetzt bisher bei starken 4.
Ui, das ist wenig. Ja. Oh, hätte ich fast unterschlagen. Ganz unten drin Ciros Immobile. Auch 20 Punkte bislang. Verbessert sich stark nach oben. Und Giuseppe thront auf der 1 mit 43 Punkten. Bin ich tatsächlich, stand jetzt nur 10 Punkte hinter dem Spitzenreiter. So nah war ich wahrscheinlich noch nie dran an irgendwas da oben. Ja, keep it going.
Ja, 2 Spiele sind ja noch, die habe ich bestimmt richtig.
Ja, genau. Wir haben wieder eine kleine Serie B-Block, auch für euch. Dieses Wochenende, da wurde vor allem ganz viel am Sonntag gekickt. Venezia hat unter anderem 2-1 beim Aufsteiger aus Südtirol gewonnen. Como einen Punkt geholt bei Pisa. Parma nur 0-0 bei Perugia. Weiß nicht, willst du das kurz einordnen? Ist das okay?
Ja, nee, eigentlich nicht.
Okay.
Also klar, es ist Perugia auch eine Mannschaft, die sicherlich den Anspruch hat, um die Playoffs mitzuspielen, aber ja, eigentlich muss also Parma bis auf vielleicht Genua vom Ding her alle Spiele gewinnen. Also okay. Geht halt als Favorit rein.
Ja.
Aber es braucht noch ein bisschen, bis man sich da unter Pekia findet, glaube ich. Ohne es jetzt über 90 Minuten gesehen zu haben.
Okay. Ist Genua am Wochenende aber auch nicht gelungen, trotz Übergewicht, zumindest statistisch gesehen, auch nur ein 0-0 gegen Benevento. Der Spieltag wurde eröffnet am Freitag in Bari gegen Palermo. Auch da gab es eine Punkteteilung. Und, warum sage ich das jetzt so? Da haben wir ein Stadionerlebnis. Und da hören wir doch mal rein jetzt.
Hi, hier ist Julian. Und ich wollte euch ein bisschen was über mein Stadionerlebnis aus Bari, vom Spiel Bari-Palermo erzählen. Genau, ich war die letzte Woche aufgrund von Familienbesuchen und Feierlichkeiten in Bari. Hab dann zufällig gesehen, dass SC Bari ein Heimspiel hat. Wollte das dann natürlich auch unbedingt schauen, weil mein Opa auch von dort ist und großer Bari-Fan und das immer noch verfolgt, obwohl er jetzt mittlerweile in Deutschland lebt. Genau, und somit habe ich das halt auch die letzten Jahre immer so ein bisschen am Rande verfolgt. Das haben sie ja letztes Jahr endlich wieder den Aufstieg in die Serie B geschafft. Und dann waren wir da am Freitag, waren wir Bari Palermo schauen, direkt gegen den Mitaufsteiger aus der Serie C. Genau, das war das erste Heimspiel seit Ewigkeiten. Und ich dachte ehrlich, dass es komplett ausverkauft sein wird. Also habe ich es so, dachte ich mir so, weil es auch in der dritten Liga damals schon immer gut besucht war. Und das war es auch wieder. Also für zweite Liga ist es, muss ich sagen, war ein super Ding. Also Tickets hat man aber super einfach noch bekommen. Also wir waren mittags, am selben Tag waren wir am Stadion und haben uns Tickets gekauft. Ja, und dann ging das abends los. Also ich muss sagen, es war mein erstes Spiel in Italien, was ich schaue. Und also, das ist wirklich, wahrscheinlich ist es nochmal was anderes, wenn man im Süden ist. Und es ist ja immer noch zweite Liga, aber es ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Also sowohl von der ganzen Organisation wie auch zur Spielweise komme ich später noch ein bisschen. Also erstmal, man kommt da an, beziehungsweise man kommt erst gar nicht an, weil so viel Stau ist und Verkehr in Italien ist ja eh so eine Sache.
Ja.
Und bei diesem Stadion ist es wirklich, die haben da halb auf der Autobahn in Kurven haben sie einfach ihr Auto stehen lassen und sind da hingelaufen, weil sie gedacht haben, ja, Stau mag ich nicht.
Also auf der Autobahn parken.
So ging das dann auch weiter. Also
stabil.
Parkplätze sehr begrenzt, wenn überhaupt irgendwas, wie es halt in Italien so ist und in einem Stadion natürlich in so einer Extremsituation noch mehr. Dann kommt man da rein, es sind kaum Kontrollen, also da waren Leute mit Rucksäcken drin, aber es war alles super friedlich, also da gab es keine Gründe dafür irgendwie, dass da irgendwie Aufregung ist oder irgendwas. Es war alles super harmonisch und super entspannt, aber wirklich so die, wenn man die deutsche Stadionorganisation so gewohnt ist, ist das schon eine andere Welt, sage ich jetzt. Sitzplätze werden auch nicht so ernst genommen, also da muss man schon Glück haben, dass ein Sitzplatz, den man gekauft hat, auch frei ist. Es war sehr chaotisch bei uns alles. Wir hatten Gott sei Dank noch einen Platz, mit der überdacht war, weil kurz vor Anpfiff hat es auch noch ordentlich geschüttet und war ein bisschen Unwetter. War aber trotzdem, wie gesagt, wir saßen dann da, haben unsere Plätze gekriegt nach kurzer Diskussion mit anderen, die aber tatsächlich ganz einsichtig waren. Das ist, war das schon mal ganz praktisch, dass wir auch noch ein paar in Bari Lebende dabei hatten. Das war für meinen Cousin und mich, glaube ich, ganz gut. Das hätten wir jetzt alleine nicht hingekriegt. Und ja, auch so Sachen, es gibt kaum Essen in den Stadien. Das fand ich auch so sehr kurios, wenn man so deutsche Stadien bedenkt, ja. Sonst zu der Atmosphäre und so, das war super. Also es war, man kommt da rein, dann geht das Licht aus, wenn die Mannschaften einlaufen. Das Badelied kann ich jedem nur empfehlen, wer sich nicht angehört hat. Das ist super cool. Es gibt mir so ein bisschen Roma-Vibes.
Oh, das muss ich auch noch machen.
Aber richtig geil, eine Atmosphäre. Alle stehen auf, alle machen mit. Ganz viele Kinder, vor allem ganz viele Frauen, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, wenn man sich jetzt mal Deutschland anschaut, wo die Frauenquote nicht ganz so hoch ist im Stadion. Klar nimmt es jetzt immer mehr zu, aber im Verhältnis fand ich das auch ganz interessant. Und sonst auch die Fans, die Ultra-Gruppierungen, das war super cool. Die Fans von Palermo habe ich leider nicht gesehen, weil die waren über uns. Das ganze Stadion ist so zweigeteilt. Generell, das ist so ein geiles, altes Stadion, einfach besteht eigentlich nur aus Beton. Es ist aber so richtig cool. Also es ist einfach, es war ein richtig cooles Erlebnis. Dann Bari eigentlich auch gut gespielt. Natürlich dann Konter kassiert von Palermo, die wirklich nichts gemacht haben. Also das war super harmlos. Dann kam irgendwann so ein Konter, den sie gut ausgespielt haben. Und dann wenn die Dreierkette oder die zwei Innenverteidiger 35 und 39 sind, ist das Tempo da doch ein bisschen begrenzt. Generell Bari hatte, glaube ich, 5 Spieler in der Startelf unter 30. Davon, glaube ich, 3 unter 25 oder so. Also, das war doch eine alte, erfahrene Mannschaft. Und so sah der Fußball dann auch aus. Das hatte ab und zu Kreisliga-Vibes, wirklich. Das ist ein Standfußball. Schwierig. Aber ich muss sagen, Bari hat das super gespielt. Also, die haben anfangs gut Druck gemacht. Natürlich wurde das dann irgendwann später auch ein bisschen gedämpft durch den Treffer. Da waren super Chancen, aber die haben einfach den Ball nicht reingekriegt. Und dann haben sie irgendwann in der zweiten Hälfte dann Gott sei Dank den Ausgleich geschossen. Es war auch wieder sehr viel VAR und so ein Zeug. Also da war dann war super Vorlage dann von Mirko Antonucci, dem Topstürmer, der auch schon ein älteres Semester ist und vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Ja, und dann war es, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Cetria, auf jeden Fall der Stürmer, der auch gegen Hellas im Pokal 3 Tore geschossen hat. Muss einfach den Ball über die Linie drücken, eigentlich 5, also ich glaube 70% des Tors geht an Antonucci. Ja, aber sonst war nicht mehr so viel Spannendes bis zur Schlussphase. Dann läuft, ich glaube, es war der Torschütze, läuft alleine aufs Tor zu und wird dann halt kurz vom 16er völlig umgegrätscht, also der Schiri gibt erst gelb, also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Klar war da irgendwo noch einer, aber der Typ steht fast im Strafraum. Egal. Gab danach, wie der Schiedsrichter, da gab es dann rot. Und ja, für Palermo wichtig, für Bari schade, kein Elfmeter. Und die 2 Minuten Überzahl hat dann auch nichts mehr gebracht, ja. Und im Endeffekt ging es dann 1-1 aus. War Aber war ein super Erlebnis. Also ich kann es jedem empfehlen. Ich glaube, sowohl du, Mario, als auch Marius, ihr wolltet da irgendwie mal hin. Also habe ich irgendwann mal so rausgehört. Also ich kann es jedem empfehlen. Das ist eine super Atmosphäre, das macht super Spaß. Und es ist halt wirklich so ein geiles, altes Stadion.
Ja, nur empfehlen kann man es, glaube ich. Da schließen wir uns an. Auch kann man nur empfehlen, uns weiterhin schöne Stadionerlebnisse zuzusenden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Liebe Grüße und vielen Dank, lieber Julian. Und freuen uns, wenn du weiter da bei deiner italienischen Familie mal irgendwie zu Besuch bist, wenn wir da wieder was zu hören bekommen. Aber Mirko Antenucci ist natürlich auch schon da. Allein dafür hat sich das Stadionerlebnis gelohnt, würde ich sagen.
Absolut, absolut.
Und das, also auf der Autobahn einfach das Auto abzustellen, das versuchen wir in Deutschland, ne?
Das ist sehr, sehr ehrlich auf jeden Fall. Da sind die, ich weiß nicht, die 60er noch am Start irgendwie.
Definitiv, ey.
Aber ja, vielleicht im Januar habe ich es ja im Blick, Bari.
Ja, ich hoffe,
dass Parma spielt dann da.
Ja, vielleicht kriege ich das auch da irgendwie gebacken. Müssen wir gucken. Ist noch ein bisschen hin. Ist auf jeden Fall hoffentlich wieder jeder und jede auf seine ihre Kosten gekommen. Inklusive ein bisschen Ausflug in die Serie B. Tippspiel haben wir besprochen. Ihr könnt uns gerne schon mal, würde ich sagen, weil ja nächste Woche die Trikotfolge ist, wenn ihr irgendwelche Dinger vielleicht sogar aus der Serie C habt oder insgesamt Meinungen zu Trikots, exponierte Meinungen, dann her damit. Wir werden das mit Markus besprechen, der sicherlich auch schon top vorbereitet ist. Und dann gucken wir uns auch da an, was dann beim Spitzenspiel Juve gegen Roma so passiert.
So sieht's aus. Vielleicht wieder so ein kleines Ranking machen, wahrscheinlich. Ja. Also wenn ihr da auch so eine Top und Flop 3 habt, mit dem Hashtag Serie Amore kann man die auf jeden Fall in alle sozialen Netzwerke pumpen.
Ich würde fast sagen Top 5 und
oder so,
ja. Top 5, ja. Yay und Nay zu Trikots. Hashtag Serie Amore. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Danke nochmal, Julian, für die Einsendung des Stadionerlebnisses. Ich hoffe, ihr habt auch bald mal wieder das Vergnügen, in Italien Calcio live zu sehen. Falls ja, dann immer gerne bei uns melden. Und, ich hatte ja das letzte Mal so einen Cliffhanger. Den ziehe ich einfach weiter durch. Also irgendwann werden wir hier wieder was zu hören bekommen, was ihr euch auch gewünscht habt. Diese Woche noch nicht, vielleicht schon nächste Woche.
Ach ja, stimmt. Da fällt mir ein, wegen der Fragen zu den Tickets.
Mhm, genau.
Da hatte sich einmal der andere Stefano gemeldet bei mir.
Ja.
Wegen Inter. Mhm. Auf der Seite registrieren, auf der Inter-Website. Und da kann man sich dann die Tickets kaufen. Und Shugi hat bei Twitter geschrieben, wegen Atalanta. Da wird man auf der Atalanta-Website an Viva-Ticket weitergeleitet und kann sich dann da einfach Tickets vorab kaufen.
Ganz easy.
Geht nicht so weit im Voraus immer mit dem Vorverkauf in Italien. Das muss man mal bedenken.
Und in der Serie B einfach auf der Autobahn parken und Tickets am Stadion kaufen.
Oder einfach reingehen.
Oder einfach reingehen. Das geht wahrscheinlich beim einen oder anderen Stadion auch noch. Dann hätten wir das. Hat mir Spaß gemacht, Marius.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Du vor allem auch. Und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Performs.